Maestoso, der sechste Moment Musico von Sergei Rachmaninow, gespielt von Sergei Babajan.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Da ist es Zeit für die siebte von 13 Folgen aus Als wir an Wunder glaubten von Helga Bürster. Mit der Trockenlegung des Moors rückt der Fortschritt näher heran und macht den Menschen in Unnenmoor Hoffnung auf bessere Zeiten. Es wird aber auch das Gerede über Hexen immer lauter und Betty fühlt sich fremd seit der Nacht, in der sie das geklaute Geldstück in der alten Baracke vergraben hat. Beim Fest im Dorf trifft sie Guste, beichtet ihre Schuld, aber Guste kann sie beruhigen, was wirklich zähle, sei, was damals im Moor passiert ist, unter Lageraufseher Fritz Renken. Dass sie damals nichts getan habe, um den Gefangenen zu helfen, das sei ihre, Gustes Schuld. Gemeinsam verlassen beide nun das Fest und an dieser Stelle steigen wir in die Geschichte wieder ein.
Im Rauchhaus war es kühl und still. Betty atmete auf. Sie setzten sich an den Tisch.
»Erzähl jetzt weiter«, bat sie,
und Guste nahm den Faden wieder auf.
Als der Moorbauer am Abend zur Karte zurückgekommen ist, mit dem Karren voll Torf, weil er auch an diesem Tag gestochen und geschichtet hatte, da rechnete er fest damit, dass die neuen Pächter schon eingezogen waren. Der Beamte hatte es ja gesagt. Er wollte sie fragen, ob sie ihn als Knecht nehmen wollten. So hatte er sich das überlegt. Er brauchte nicht viel. Nur einen Platz zum Schlafen, vielleicht im Stall bei der Ziege und eine warme Grütze am Tag. Die wollte er sich verdienen. Die neuen Pächter konnten sicher jede Hand gebrauchen. Wer wusste das besser als er? Außerdem hatte er keine Idee, wohin er sonst gehen sollte. Die Karte war doch sein Zuhause, die hatte er selbst gebaut und die stand immer noch so leer, wie er sie verlassen hatte. Keiner war drinnen gewesen. Seine paar Habseligkeiten lagen auch noch herum. Langsam war ihm der Gedanke gekommen, dass der Beamte ihm nur Angst gemacht hatte. Vielleicht gab es gar keine neuen Pächter. Oder er hatte das alles nur geträumt und träumte womöglich immer noch, denn der Hunger gaukelte ihm schon was vor. Also hat er wieder den guten Anzug angezogen und sich ins Bett gelegt. Vielleicht wollte ihn der Tod jetzt endlich holen, denn er fühlte sich schon ganz schwach. Er hat sich ins Bett gelegt und ist sofort eingeschlafen. Von einer fetten Graupensuppe hat er geträumt. Und dann von dem Beamten, der ihm auf den Kopf zugesagt hat, er und seine Familie, sie seien wohl zu faul gewesen, um die Pacht zusammenzukriegen. Aber das Moor hatte sie alle krank gemacht, mit seinen Nebelgestalten und Irrlichtern. Die Dämonen hatten es auch auf ihn abgesehen, denn was sollte es sonst sein, dass sich in der Nacht zu ihm ins Bett legte, wenn es schon nicht der Tod war?
»War es denn wirklich ein Geist, der sich zu ihm gelegt hat?«, fragte Betty.
»Wart ab.« Den Rest der Nacht hat er stock und steif dagelegen und ist irgendwann vor lauter Erschöpfung doch wieder eingeschlafen. Am Morgen war der Spuk dann vorbei. Aber die Seite, wo das Kalte gelegen hatte, die war zerwühlt. Und auf dem Kopfkissen hat er ein dunkles Haar gefunden, wie von seiner Frau. Dann war sie doch nicht tot?«
»Natürlich war sie das, du musst mir zuhören. Auch in der dritten Nacht ging das so. Da war der Moorbauer so verzweifelt, dass er den guten Anzug gleich anbehalten hat. Und am Morgen ist er nicht ins Moor, sondern zum Kuhlengräber gelaufen, der die Gräber ausgehoben hat. Der konnte ein paar Worte Lateinisch für die Messe und hat sich für einen Gelehrten gehalten. Mit dem Bösen hat er sich auch gut ausgekannt.«
»Wie der Spöken Fritz«, wollte Betty wissen.
»Ach, der«,
Guste spuckte in die Glut. Es zischte. Sie legte noch ein Stück Torf nach.
Der Moorbauer hat dem Kuhlengräber von dem kalten Dämon erzählt. Da hat der Mann ihn in seine Kammer neben der Kapelle gelassen und ihm reinen Wein eingeschenkt.
»Ich weiß, was dir jede Nacht ins Bett kriecht. Eine Hexe. In der Nacht kommen sie und quälen dich mit wollüstigen Gedanken. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Sie wollen deine Seele und irgendwann tust du, was sie von dir verlangen. Hat sie dich erst einmal unter, dann bist du ihr Sklave und kommst in die Hölle.«
Der Moorbauer hat gefleht. »Was soll ich tun?«
»Verschließ jedes Loch in deiner Kammer mit Bienenwachs und lass nur eines offen. Durch dieses Loch kommt die Hexe in der Nacht. Liegt sie bei dir, verschließt das Loch. Dann hast du sie gefangen. Und dann kommst du und ich hole sie mir.
Gusto hustete wieder.
Ich fürchte, auf den Rest musst du noch ein bisschen warten.
Betty stand auf.
Ich muss auch gehen.
Komm bald wieder, sagte Gusto. Die Geschichte geht noch weiter.
Betty versprach es. Das Fest ging zu Ende und Otto war nicht aufgetaucht. Edith wartete. Auch am nächsten und übernächsten Tag kam er nicht. Sie bedauerte schon, Theo so vor den Kopf gestoßen zu haben, aber sie war nun einmal mit Otto verheiratet und die Frau vom Suchdienst hatte gesagt, dass er auf dem Weg sei. Sie musste vernünftig sein. Sie musste nach vorne schauen, was sie nicht alles musste. Vor allem musste sie Geduld haben. So viele Jahre war Otto weg gewesen, da kam es auf ein paar Tage nicht an. Und doch machte sie das Warten nervös. Die Mitarbeiterin vom Suchdienst hatte Andeutungen gemacht. Er sei schwer verwundet. Was genau mit ihm los war, konnte die Frau ihr nicht sagen, aber sie dachte an nichts anderes mehr. Vielleicht fehlte ihm ein Arm oder ein Auge. Möglicherweise fehlte ihm das Geld, um zu telefonieren. Cordugas hatte einen Fernsprecher in der Gaststube stehen, von dem alle telefonierten oder sich anrufen ließen, wenn es sein musste. Sie hatte dem Suchdienst die Nummer gegeben. Vielleicht saß Otto auch nur am Bahnhof fest, weil kein Bus ins Moor fuhr. Der Gedanke schoss ihr gerade durch den Kopf, dass sie darauf nicht längst gekommen war. Es kostete sie Überwindung, zu Theo zu gehen und ihn zu bitten, sie mit in die Stadt zu nehmen. Er fuhr schließlich jeden Morgen mit seinem alten Motorrad in die Redaktion. Schweigend hörte er sich an, was sie wollte, und nickte nur. Sie sah es ihm an. Er war verletzt. Aber wen hätte sie sonst fragen sollen? Er schlug ihr die Bitte nicht ab und brachte sie bis vor den kleinen Bahnhof. Sie hatte rund um den Bahnhof alles abgesucht. Es war gut möglich, dass er irgendwo eingeschlafen oder schon tot war. Man musste mit allem rechnen. Aber sie hatte keinen Otto gefunden. Sie war daraufhin zur Post gegangen, um beim Suchdienst anzurufen. Die wussten auch nicht, wo er sein konnte. Sie gab die Suche auf und ging nach Hause. Sie hatte das Dorf fast erreicht, war müde, ratlos und durstig. Mittag war längst vorbei. 2 Stunden hatte sie gebraucht. Da sah sie jemanden den Weg entlang kommen. Die Sonne stand tief und blendete. Im Gegenlicht erkannte sie eine dunkle Silhouette. Der Statur nach konnte es wohl Annie sein, groß und dünn, ein bisschen gebückt, als sei es ihr peinlich, dass sie über die Köpfe der meisten hinwegsehen konnte. Sie war es, da bestand kein Zweifel. Nun erkannte sie auch, dass Willi neben ihr herfuhr. Es sah aus, als säße er auf einem Holländer. Woher hatte er denn so ein Gefährt? Sie blieb stehen, um auf die beiden zu warten und weil sie das Bedürfnis hatte, jemandem ihr Herz auszuschütten. Annie kam ihr gerade recht. Sie würde sie einladen. Ein Rest Kaffee war noch in der Dose, die Theo vor Wochen aus der Stadt mitgebracht hatte. Ein Geschenk. Sie beschattete ihre Augen und blickte ihnen entgegen. Je näher die beiden kamen, desto deutlicher wurde, dass sie sich doch getäuscht hatte. Wer daneben Annie herfuhr, war nicht Willi. Und er saß auch nicht auf einem Holländer, sondern in einer Kiste mit Rädern. Ein Kriegsversehrter rollte neben Annie her. Er stieß sich mit den Händen vom Boden ab. Solche sah man nun oft, junge Kerle, denen Gliedmaßen fehlten. Es war ein Jammer. Ihr kam ein Gedanke. Wenn Otto ins Dorf gekommen war, während sie ihn in der Stadt gesucht hatte, wäre er dann nicht zu Annie hin? Sie hatte ihm ins Feld geschrieben, dass sie beide sich angefreundet hatten. Er wusste davon. Sie traute sich kaum, den Gedanken zu Ende zu denken und stellte sich schließlich doch die Frage: Rollte ihr da Otto entgegen? Ihre Knie gaben nach. Sie wollte sich irgendwo festhalten, aber da war nichts. Also riss sie sich zusammen, Haltung bewahren, lächeln. Was sollte er denken, wenn sie bei seinem Anblick in Ohnmacht fiel? Sie drückte den Rücken durch und wartete, bis sie sich gegenüberstanden. Erst da erkannte sie den Irrtum.
Josef, was machst du denn hier?
Er lächelte dünn. Die Begrüßung war gründlich missglückt. Der Mann kam aus einem Krieg, war schwer verwundet und sie fragte, was er hier mache.
Bist du also wieder zu Hause?
Ich vermute es mal, antwortete er. wie er das sagte und wie er sie ansah. Sie erkannte die Frage hinter seiner Stirn: Bist du das wirklich? Als ob er sich auf sie nicht mehr recht besinnen konnte. Dabei hatten sie sich eine Nacht lang viel zu gut gekannt, allerdings lag das Ewigkeiten zurück. Es war schon nicht mehr wahr, aber in diesem Moment erinnerte sie sich an die alte Geschichte. Ein kalter 1. Mai, ein kahler Maibaum, weil es bis weit nach Ostern gefroren hatte, zu viel Schnaps, zu viel albernes Gerede, zu viel Übermut. Sie war damals frisch mit Otto verlobt gewesen und Josef mit Annie. Zwei Paare, wie sie in einem Dorf wie Unnenmoor eben vorkamen. Otto und Edith, Josef und Annie. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dann war alles durcheinander geraten, wie beim Würfeln. Otto und Annie, Josef und Edith. Später hatte keiner mehr ein Wort darüber verloren. Und mit der Zeit hatte es sich wie ein Traum angefühlt, als sei das alles nicht wirklich passiert. Es spielte ja längst keine Rolle mehr, bis heute. Bis zu dem Blick von dem Mann in der Kiste. So hatte er sie damals auch angesehen. Annie blieb stumm. Sie stand hinter Josef, ihre Hand lag auf seiner Schulter. Sie war der dunkle Engel, der das Paradies bewachte. »Ich dachte«, Edith räusperte sich, denn es saß ihr ein dicker Kloß im Hals. »Also, für einen Moment habe ich geglaubt, dass du Otto bist.« »Ja, das habe ich auch bis vor kurzem gedacht.« Er musterte sie von oben bis unten, bis sie sich verlegen abwandte. »Ich habe von dir geträumt. Du bist die rote Frau und ich war mit dir verheiratet.« Edith stieg das Blut in den Kopf. Sie sah zu Annie. Die krallte ihre Hand in seine Schulter. Er zuckte zusammen und sie ließ ihn wieder los. Fast sah es aus, als ob sie sich in die Hand beißen wollte. Waren denn heute alle verrückt geworden? »Wann bist du angekommen?« fragte Edith, um das Gespräch in andere Bahnen zu lenken. Er machte den Mund auf, aber Annie kam ihm zuvor. »Am Sonntag schon.« »Heute ist Donnerstag. Wo habt ihr denn die ganze Zeit gesteckt?« »Im Waschbottich.« Annie fuhr ihm durch die Haare. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie der ausgesehen hat.« Er hob die Schultern. »Naja, war Krieg, oder?« Endlich fanden sie einen Strohhalm, an dem sie sich alle festhalten konnten. »Nun soll es ja wieder aufwärts gehen. Sogar hier in Unnenmoor, wie man hört.« Aus Josefs Mund klang das seltsam. »Es wird ja auch Zeit.« Edith wischte die Gedanken an Otto weg, so gut es ging. »Wo wolltet ihr eigentlich hin?« »Zu dir. Josef muss dir was erzählen.« Betty war von der Schule zurück. Sie saß am Tisch und schrieb Rechenaufgaben auf ihre Schiefertafel, als die Mutter mit Besuch hereinkam. Sie blickte zu Annie und dann zu Josef. Edith erkannte ihr Entsetzen. Sie hatte Betty gesagt, dass sie ihren Vater suchen gehe. Was sollte das Kind auch anderes denken, als dass sie ihn gefunden hatte? Sie schüttelte den Kopf. »Das ist er nicht.« Josef rollte vor bis an den Tisch. Er musterte Betty von oben bis unten. Sie wurde ganz verlegen. »Du bist so schön wie deine Mutter in jungen Jahren.« »Kaffee?« fragte Edith, denn ihr war unbehaglich zumute. Sie kramte emsig Tassen hervor. Annie guckte angriffslustig. »Wo habt ihr denn Willi gelassen?« fragte Edith, als keiner antwortete. »Zu Hause.« Sie deckte auf. »Setzt euch doch und macht es euch auf der Bank bequem.« Aber Josef saß schon und er würde auch nicht auf die Bank klettern können. Sie biss sich auf die Zunge und suchte noch die richtigen Worte. Da packte Annie ihren Mann schon wie ein Paket, hob ihn auf und setzte ihn auf der Küchenbank ab. Man musste sich wundern, wie stark sie war und dass er sich das gefallen ließ, denn Edith kannte ihn als Eigenbrötler, der sich ungern etwas aus der Hand nehmen ließ. Viele Freunde hatte er nie gehabt, eigentlich nur einen, Otto. Insofern passten er und Annie gut zusammen. Vielleicht war er es auch längst gewohnt, dass man ihn hierhin und dorthin schleppte. Betty ließ er nicht aus den Augen. Edith setzte Wasser auf und legte Torf nach. »Hast du Guste schon die Suppe gebracht?« fragte sie und wandte sich an Betty. »Sollte ich das?« Edith holte eine Schüssel aus der Speisekammer. Da war noch ein Rest Bohnensuppe drin. Der sollte eigentlich für sie beide sein. Betty steckte die Tafel weg, auf der sie geschrieben hatte. Sie nahm die Schüssel und ging. Edith holte die Dose mit den Kaffeebohnen aus dem Schrank, schüttete eine Handvoll in die Kaffeemühle und klemmte sie sich unter den Arm. Die Kaffeebohnen knirschten im Mahlwerk, als sie die Kurbel drehte. Solange sie mahlte, fiel das Schweigen nicht weiter auf. Sie wussten alle drei nicht, wo sie anfangen sollten. Als die Kaffeebohnen durch waren, stand sie auf, schüttete das Pulver in die Kanne und goss Wasser drüber. Ein würziger Duft breitete sich in der Küche aus.
»Das habe ich ewig nicht gerochen«, sagte Josef.
Edith schenkte allen ein, zuletzt sich selbst, und setzte sich. Sie tranken und plauderten über Unverfängliches, das Wetter, die Preise, die Arbeiten im Moor, bis Edith fast platzte, denn sie ahnte schon, warum die beiden gekommen waren. »Ihr seid wegen Otto hier, oder?« Schlagartig wurde es still. Josef wühlte in seiner Hosentasche, holte ein Herrentaschentuch heraus und legte es auf den Tisch. Es war unbenutzt und sauber zusammengefaltet.
»Da ist was drin, das dir gehört.«
Er schob ihr das Tuch über den Tisch. Edith faltete es auseinander. Darin lag ein schmaler Ring. Sie erkannte ihn sofort wieder und hob ihn auf. Während sie ihn betrachtete, erzählte Josef die ganze Geschichte. Dass sie ihn wegen des Rings für Otto gehalten hatten. Dass er selbst nicht mehr gewusst hatte, wer er war. Dass er schließlich geglaubt hatte, Otto Abels zu sein. »Wie ist er gestorben?«, wollte Edith wissen. »Wir haben nebeneinander im Graben gelegen. Da hat uns eine Granate erwischt. Er konnte mir noch den Ring geben. Ich sollte ihn dir bringen. Und ich soll dir sagen, also, dass er hat dich sehr geliebt. Und Betty, euch beide.« Die Sätze kamen ihm schwer über die Lippen. Er trank einen großen Schluck Kaffee, als müsste er die Worte, die ihm noch im Hals steckten, runterspülen. »Dabei hast du deine Beine verloren?«, fragte Edith nun gerade heraus. »Und mein Gedächtnis. Aber manches kommt jetzt wieder. Ich wünschte, die Beine auch.« Er lachte bitter. Sie waren wieder eine Familie, und Annie kümmerte sich um alles, besonders um Josef. Sie rieb ihm die Stümpfe mit Franzbranntwein ein. Sie legte ihm warme Tücher auf die schmerzenden Muskeln. Sie behandelte die wulstigen Narben. Ein Stümper hatte das zusammengenäht. Sie wusch die Wunden, rieb schwarze Salbe drauf, die nach Teer stank. Sie machte Umschläge aus Weizen und Eidotter. Das hatte sie aus dem Buch, das gleich nach der Bibel kam, bei manchen sogar noch davor. Es hatte lange oben auf dem Küchenschrank gelegen und war ganz verstaubt. Dem Pastor zeigte man das besser nicht, aber was wusste der schon? Nun las sie wieder öfter in dem Buch, denn da stand alles drin, wie man Wunden behandelte oder wie man jemanden in sich verliebt machte. Vielleicht sollte sie Letzteres bei Josef probieren, denn der guckte sie kaum noch an. Anfangs war alles gut gewesen. Die ersten Wochen fast schön und heiter, trotz seiner Verletzungen und allem, was damit zusammenhing. Man musste sich an so vieles neu gewöhnen. Nach dem ersten Schock waren sie sich sehr nahe gekommen. Josef schien sich zu erholen. Der Sommer, luftig und lau, war Balsam für ihre harten Herzen gewesen. Josef hatte Annie zärtliche Worte ins Ohr geflüstert und Annie hatte Josef zum Lachen gebracht. Sie hatten miteinander geschlafen, oft sogar. Aber der Sommer ging vorbei und nahm all das Leichte und Gute wieder weg. Zurück blieb die Fremdheit. Dagegen kamen sie nicht an. Manchmal saßen sie sich in der Küche gegenüber wie entfernte Verwandte. Der Krieg hatte andere Menschen aus ihnen gemacht. Willi nahm mit seinem Gleichmut alles hin. Weil er nichts verlangte, blieb unter dem Strich etwas für ihn übrig. Er blühte auf. Sein Vater spielte ihm manchmal auf der Mundharmonika vor. Für Annie hatte er das nur ein paar Mal getan. Sie hätte sich gewünscht, dass er auch für sie spielte. Stattdessen häuften sich die Tage, an denen sie ihm nichts recht machen konnte. Er wurde mürrisch und unruhig. Dabei gab sie sich Mühe, legte sich krumm, trug ihn hierhin und dorthin, wenn er nicht mehr sitzen konnte und seine Knochen schmerzten, vor allem der Rücken und die Schultern. Er ließ seine Launen an ihr aus. Sie wusste sich nicht zu helfen und holte den Spückenfritz, denn der Doktor wollte ihren Mann ins Sanatorium stecken. Die Pillen, die er Josef verschrieben hatte, halfen kein bisschen. Die konnte er selbst fressen. Fritz' Behandlungen schlugen dagegen an, wenn auch nur für kurze Zeit. Er besprach Josefs Leiden. Er hatte heilende Hände. Wenn nichts mehr half, schickte Josef seinen Sohn mit der Kanne zum Wirt. Der wusste dann schon Bescheid, füllte sie mit Bier und kippte aus Mitleid noch einen ordentlichen Schuss Kartoffelschnaps obendrauf. Annie roch die Mischung. Sie hatte lange nichts dazu gesagt, hatte sich nur ihre Gedanken gemacht. Als Josef damit anfing, sich herumzutreiben und mit seiner Kiste durch das Dorf zu juckeln, wusste sie schon, woher der Wind wehte. Er passte Edith ab oder Betty, die ihrer Mutter so ähnlich sah. Annie verstand nicht, warum er so einen Narren an den beiden gefressen hatte. Sie stritten sich, denn es kränkte sie sehr. So ging das immer öfter. Wenn sie sich müde gebrüllt hatten, saßen sie sich blank gegenüber. Er sagte dann Dinge wie: Ich will, dass mein Kopf wieder dumm wird, nichts mehr wissen, nichts mehr fühlen. Sie nahm ihn in den Arm und er weinte dann. Gegen die Schlachtfelder kam sie nicht an oder gegen das, was er gesehen und getan hatte. All das Böse legte sich wie Staub auf sein Gemüt, auf den Hof, auf das Vieh, auf Annie. Nur nicht auf Willi. Auf eine geheimnisvolle Weise blieb er verschont und Josef klammerte sich an ihn und schenkte ihm alle Freundlichkeit, die noch in ihm war. Für Annie blieb nichts übrig. Sie versuchte, von den wenigen guten Wochen zu zehren, aber als mit dem Herbst die Nebel kamen, saß ein Knurrpott in ihrer Küche. Wenn er getrunken hatte, wurde er zum Lumpen. Schlampe, hässliche Alte, so nannte er sie. Er kannte eine Menge wüster Worte. Sie stellte sich taub. Er warf mit Dingen, mit der Milchkelle oder dem Handfeger. Ihre Hand war ganz wund. Zuletzt schlug er sie. Da lief das Fass über. Da lernte er ihren linken Haken kennen. Danach verschwand er mal wieder und sie stand da, schlotternd und bebend am ganzen Leibe und fragte sich, was aus ihnen geworden war. Im Schweinestall heulte sie sich die Augen aus dem Kopf. Keiner sollte sie so sehen. Aber Willi mit seinem dösigen Kopf, der fand sie und legte seine Hand auf ihre Wange. Sie war so erschrocken, dass sie ihm auch gleich eine schallerte.
»Gah na din Vater hin und lad mi in Frieden. Weg mit Jo, alle beide!«
Er gehorchte, wie er das immer machte, schweigend und mit diesem weitwunden Blick. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Als der Zorn verflogen war, erinnerte sie sich an Katis Worte, die mit dem Fluch. Sie hatte sich lange beherrscht und nun war es wieder passiert. Wenn sie es recht bedachte, hatte der Fluch sie allerdings längst getroffen, denn es wurde alles immer schlimmer. Josef soff und schafuterte, dass ihm schon alle aus dem Weg gingen. Der Hof verkam. Manchmal fand sie ihn im Moor, in seiner Kiste schlafend. Manchmal fand ihn ein anderer, denn man hörte ihn schon von weitem schnarchen. Einmal war sie wieder auf der Suche. Da begegnete sie Fritz. Der ging ein Stück mit ihr. »Siehst schlecht aus, Anni?« »Ist wegen Josef und weil er das Saufen angefangen hat.« Fritz blieb stehen, Anni auch. »Schon seltsam, oder? Wie so ein herzensguter Mann zugrunde geht.« Anni seufzte. »Der verfluchte Krieg.« »Jaha«, Fritz lachte bitter. »Damit lässt sich alles erklären und nichts. Aber hast du dir schon mal überlegt, ob er vielleicht beschrien ist?« Der Gedanke schlug ein. Mit einem Zauber ließ sich vieles erklären. Sie erzählte Fritz von Katis Fluch. Der hörte zu und nickte wissend.
»Da hast du's. Kannst du uns nicht helfen?« fragte Anni. »Du kennst dich doch mit sowas aus.«
Sie waren dann ein Stück nebeneinander hergegangen und Fritz hatte laut nachgedacht. »Ich müsste bei euch räuchern und vielleicht ein paar Himmelsbriefe eingraben. Aber ob das reicht? Ich muss sehen, wie schlimm das bei euch schon ist. Und es würde ein bisschen was kosten, sonst wirkt es nicht.« Das sah Anni ein, denn die Hexenbannerei war ein schwieriges und riskantes Geschäft, vor allem für denjenigen, der es mit den dunklen Mächten aufnahm. Man konnte schnell selbst zu Schaden kommen. Andererseits hatten sie den letzten Groschen kürzlich für einen Rollstuhl ausgegeben, denn Josefs Kiste fiel schon auseinander.
»Ich will's mir überlegen.«
Fritz war kein Unmensch. Er sagte, sie könne ihn bezahlen, wie es gerade passte, und schenkte ihr noch ein Amulett gegen den bösen Blick.
»Trag das immer bei dir.«
Anni fand Josef schließlich im Graben am Schwarzen Weg. An seiner Kiste fehlte mal wieder ein Rad. Er versuchte, es auf die Narbe zu stecken, aber er war viel zu betrunken. Annie zog ihn aus dem Graben heraus und trug ihn nach Hause. Eigentlich sollte er den Rollstuhl erst in ein paar Tagen bekommen, wenn er Geburtstag hatte, aber er brauchte ihn jetzt. Sie schleppte Josef in den Schuppen. Da stand das gute Stück unter einer Plane versteckt. Sie hatte ihn eher zufällig gefunden, weil jemand im Moorboten inseriert hatte. Ein Rollstuhl gebraucht, weil der alte Besitzer gestorben war. Cordugas hatte ihr geholfen, den Rollstuhl aus der Stadt zu holen. Sie hatte ihn gewienert, die Räder geölt und ein paar Schrauben nachgezogen. Nun sah er fast aus wie neu. Sie schleppte Josef zu dem Rollstuhl, zog die Plane ab und setzte ihn hinein. »Herzlichen Glückwunsch im Voraus, du Suffkopf!« Er kriegte nichts mit und döste wieder weg. Sie ließ ihn im Schuppen zurück. Da konnte er seinen Rausch ausschlafen und sich anschließend wundern. An seinem Geburtstag, es war ein Sonntag, sah man ihn dann im neuen Rollstuhl durchs Dorf fahren, stolz wie ein König, mit frischem Hemd, ohne die Lumpenhandschuhe, stattdessen mit einer ordentlichen Decke über den Knien. Annie fand, das sei eines Kriegshelden würdig. Sie kehrten im Pennig ein, alle drei, um zur Feier des Tages einen Kaffee zu trinken und danach vielleicht noch einen Schnaps oder zwei, vor aller Augen, denn das Dorf sollte sehen, dass es bergauf ging mit ihnen. Die Gaststube saß voll. Der Spökenfritz gratulierte dem Geburtstagskind. Dann nahm er Annie beiseite. Wie es denn aussehe, wann er kommen solle, um die Hexe zu verjagen, die Josef so zu schaffen machte. Annie wurde verlegen. Sie wollte nichts mehr davon hören. Es gehe ihm schon viel besser, sagte sie. Die Töwasche habe wohl schon von ihm abgelassen. Der Spuk sei vorbei.
Du musst aufpassen, raunte Fritz. Vor allem auf die Abelschen. Die und Guste und die krumme Kati, die stecken unter einer Decke. Das sagt doch alles. Oder glaubst du, die geben auf, weil Josef nicht mehr auf dem Boden hockt?
Sie sah zu ihrem Mann. Der hing ein bisschen schief in seinem neuen Stuhl. Dünn war er geworden. Aber er war guter Dinge und riss derbe Zoten. Guck ihn dir doch an. Der hat den Krieg überlebt. Den kriegt keine so schnell unter. Fritz guckte vielsagend.
Lass dir das gesagt sein, Annie. Wenn die einen haben, dann lassen die den nicht wieder los. Ich kenne die Sorte. Irgendwann steht Edith bei dir auf dem Hof, tut schön, will was leihen oder bietet dir Hilfe an. Zack. Dann hat sie euch wieder am Kanthaken. Das merkst du gar nicht. Und dann denk an mich.
Kurz nach Josefs Geburtstag kam sie, um Annie beim Rübenhacken zu helfen, ohne Betty, die hatte Wandertag. Josef zeigte ihr stolz seinen Rollstuhl, den Edith geradezu überschwänglich bewunderte. Er ließ sie kaum aus den Augen. Er scherzte, sie lachte und tat so schön. Er stellte sich mit dem Rollstuhl an den Ackerrand, sah ihr bei der Arbeit zu und scheuchte Annie weg. Es war nicht zu übersehen. Er tanzte nach Ediths Pfeife und merkte es nicht einmal. Sie schickte Edith noch am selben Tag nach Hause. Sie kämen gut allein zurecht. Edith tat so, als würde sie nichts begreifen, fragte scheinheilig, was sie denn verkehrt gemacht habe, warum Annie sie vom Hof werfe, wo doch alles wieder gut zu werden schien. Eine Weile ließen die Abelschen sich nicht blicken, bis Edith kurz vor dem Volkstrauertag doch wieder auf dem Hof stand. Es hatte in der Nacht gefroren und an den Bäumen hing Reif. Annie kam gerade aus dem Haus mit einer Wanne Bettwäsche, die dampfte noch vom Waschwasser. Die sollte an der Leine ausfrieren, dann trockneten die Laken am Ofen schneller. Annie hatte viel zu waschen, denn Josef schwitzte stark und die Stümpfe suppten. Sie blieb stehen, als sie Edith entdeckte.
»Was willst du denn hier?«
»Mit dir reden.« Annie presste die Lippen aufeinander. Schweigend ging sie an Edith vorbei zur Wäscheleine und stellte den Korb ab. Sie hatte nicht vor, noch ein Wort zu sagen. Edith kam hinter ihr her.
Das war Folge 7 aus dem Roman »Als wir an Wunder glaubten« von Helga Bürster. Katja Danowski hat gelesen. Das Buch ist im Insel Verlag erschienen, das Hörbuch bei Goyalit im Jumbo Verlag.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL wollen am Vormittag Details zu ihrer Einigung im Tarifstreit bekannt geben. Gestern Abend hatten beide Seiten mitgeteilt, dass man zu einer Übereinkunft gekommen ist. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
Die Bahn hat bestätigt, dass sich beide Seiten beim Hauptstreitpunkt Arbeitszeitverkürzung auf eine stufenweise Absenkung verständigt haben. Ab 2026 können die Lokführerinnen und Lokführer peu à peu ihre Tätigkeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich reduzieren. Wer lieber 40 Stunden arbeiten möchte, kann dies demnach für mehr Lohn auch tun. Außerdem haben sich Bahn und GDL rückwirkend zum 1. November 2023 auf eine Gehaltserhöhung von monatlich 420 Euro geeinigt. Vor allem Bahnkunden, die über Ostern verreisen möchten, dürften aufatmen. Weitere Streiks sind abgewendet. 6-mal hatte die Lokführergewerkschaft seit November vergangenen Jahres zum Aus